Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen. Wir möchten ausdrücklich auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auf Swisscom TV begrüßen. Dort kann man ja Schaffhauser Fernsehen anschauen und schweizweit das ganze Programm auch auf dem Bildschirm anschauen. Sie kommen da sehr viele Reaktionen über oft an, oder?
Aufs Nele Blocher?
Ja, nein, aber dass man es jetzt auf dem Fernsehen der ganzen Schweiz
kann. Ich würde erstaunen schreiben, mir Leute, die es gesehen haben im Schaffhauser Fernsehen, aber die wohnen nicht in Schaffhausen, sondern irgendwo in der Schweiz, weil sie es jetzt könnt auf dem Internet schauen.
Also am Fernsehen? Am Fernsehen, auf Swisscom, ja.
Auf Swisscom. Ich weiß nicht, wie man das rauslässt.
Sie haben ja nicht mal im Fernsehen, oder?
Nicht zuhause, oder? Aber da kann man es jetzt also auch schauen. Das ist, und das wird auch geschaut, merke ich.
Ja, also technische Möglichkeiten machen nicht halt. Jetzt muss ich gleich mal, wir sind ja oben an Herliberg bei Ihnen zuhause. Das ist ja interessant, der Swimmingpool hat man schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, der ist so konzipiert, dass wenn man tiefer geht, dass er direkt in den Zürichsee übergeht.
Ja, oder? Wenn man da außen alle sitzt auf dem Stuhl. Und dann schaut man durch den See, der geht, das kann, also über das Schwimmbad. Der flache, ist ja ganz ein flacher Spiegel, der geht gerade über in den Zürichsee.
Da haben Sie konzipiert, oder?
Ja, meine Frau vor allem. Meine Frau hat ja da die Sache gemacht. Und es ist ja so gemacht, dass man das eben hat. Man war ja da nur noch ein Bohr, oder? Man da musste rausziehen. Und, das hat man ganz genau stimmen. Und das ist also wunderbar. Ich muss sagen, wir sind ja jetzt hier seit dem 98. Und das hat sich also wirklich gelohnt, die Investition. Ja.
Wie ist das? Swimmingpool benutzen Sie selber viel?
Jeden Tag, ja.
Jeden Tag, ja?
Ja, Stimmmorgen am 5 Uhr schwimme ich da 500 Meter. Ja.
Und wie viel?
Das sind, das Bad ist 21 Meter, 5,5. Also, wenn man ein 8 schwimmt, oder? Das 10 Mal, dann gibt das 500 Meter.
Also haben wir
und dann noch ein bisschen Rückenschwimmen und Wasserübungen, das mache ich gerne. Und im Winter ist ja das nicht das leer. Dann gehe ich dann laufen, meine 6 Kilometer. Das ist mein Morgenvergnügen und das ist ein schönes.
Und nachher kommt der Mozart, über das haben wir ja
schon gehört. Ja, natürlich. Das ist immer noch das Gleiche wie früher. Ich fange den Tag mit dem Vierabend an.
Ja. Also, noch ein anderes Thema als das letzte Mal, Sandy, wo viele Reaktionen gegeben. Sie haben ja mal ein bisschen erzählt, warum das Emsen so erfolgreich ist. Und Sie haben gesagt, eben ein Unternehmer können Sie nicht nur immer Erfolg haben, sondern eben auch ja. Konkurs gehen. Ja. Haben Sie eigentlich in Ihrem Leben, Sie sind ja eigentlich sehr vom Erfolg verwöhnt worden, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, haben Sie einmal so Situationen gegeben, wo es ganz knapp war?
Ja, natürlich. Vor allem am Anfang, als ich die Firma übernommen habe. Oder? Praktisch ohne Geld. Die Firma war ja am Boden. Und da hat man sehr Angst gehabt, das gehen Sie nicht. Und auch zwischendrin gibt es immer in einer Firma wieder Krise. Denken Sie an die Finanzkrise und so. Da hat man als Unternehmer, das haben jetzt meine Kinder die Angst, oder? Hoffentlich geht man da nicht unter. Und das ist eben die Stärke vom ein Unternehmer. Das Wort ist auch sehr abgeroschen. Jeder sagt heute, das ist ein Unternehmer. Das ist einer, der die Firma gehört und wo sie selber führt. Und der mit dem ganzen Leib, Vermögen, Eigentum mit dem verbunden ist. Und wenn es untergeht, geht er praktisch auch unter. Und das muss auch so sein. Man meint immer, der Unternehmer sei einer, der eine Firma hat, und der kann den Gewinn behalten. In der Firma kann er, wird er reich, oder? Gut, der Unternehmer ist ja reich. Weil, wenn er arm ist, ist ja das Unternehmen nichts wert. Aber es gibt eben auch Zeiten, wo, wenn er es nicht recht macht oder wenn etwas passiert, das Unternehmen untergeht. Und da muss der Unternehmer immer aufpassen, was mache ich, dass ich nie untergehe. Die Todesangst vom Unternehmen muss er auch haben. Das sind die beiden Triebfedern. Und das ist das Problem bei denen, die wir auch schon besprochen haben. Too big to fail, wenn etwas so gross ist, dass es nicht also untergehen kann.
Banken, ja.
Und der Staat nachher hilft. Also bei den Grossbanken weltweit fehlt natürlich die Triebfeder und dann gehen natürlich die Verantwortlichen auch zu hohen Risiken ein. Mhm. Weil sie gehen nicht zu Grund und sie sind ja dann auch nicht Eigentümer, sie sind die angestellten Manager und sie verlieren ihre Post und alles, das schon auch. Sie passen schon auf, aber sie ist nicht gleich wie im Unternehmer. Und wir sollten viel mehr Unternehmer haben. Leute, die investieren, das Risiko tragen. Und da hat dann niemand etwas dagegen, wenn die reich werden oder reich sind. Also da die üblichen Nieder und so. Aber Weil das ist eine volkswirtschaftliche Bedeutung. Und wenn ich jetzt Ems anschaue, oder? Das ist ja noch ein besonders exponiertes Unternehmen hier im Kanton Graubünden.
Das größte Unternehmen. Ja, ist ja nicht gerade ein wirtschaftsfreundlicher Standort. Ja.
Das ist nicht eine Industrielandschaft. Da ist es nicht gleich, wenn hier die Firma von den sozialen Folgen, das ist eben das drittgrösste Dorf. Wenn man denkt, wenn die Firma zu Grund geht, würde es natürlich mitreissen, oder?
Jetzt gehen wir noch mal auf 1983 zurück. Also, das ist ja ganz schwierige Situation, eine heikle Situation auch in Ihrem Leben. Der Chef der EMS ist überraschend gestorben, der Dr. Ja, Oswald. Ja. Sie waren sein Stellvertreter, oder?
Ja, ich war bei ihm und er hatte 5 Kinder und ich habe versucht, die beiden ältesten Söhne.
Aber jetzt noch mal ganz kurz, wie ist das gegangen? Er ist völlig überraschend gestorben.
Ja, er ist an einer Sitzung, bei einer Besprechung, bei der Bankgesellschaft. Sitzung war vom Stuhl gefahren und da war.
Da sind Sie dabei, oder?
Nein, ich war nicht dabei. Ich war hier nicht da gewesen. Und ich war im Ausland und bin dann natürlich heimgekommen. Und dann, die beiden ältesten Söhne sind dann, einer schon im Unternehmen gewesen, und der andere ist dann ins Unternehmen gekommen. Er ist dann, neben mir, ist er Generalsekretär gewesen, und Ziel wäre eigentlich gewesen, dass man die, dass die jetzt sich in die Firma arbeiten und dann es übernehmen. Aber die haben das nicht wollen. Das ist nichts Negatives. Ich meine, es muss ja nicht jeder ein Unternehmer sein, das nicht wollen. Und es ist sehr schlecht gegangen. Wir haben auch keine Dividenden können auszahlen. Das ist für die Familie natürlich. Die müssen Vermögensteuer zahlen, aber keine Dividenden bekommen. Das war eben bei der Umstellung, die wir gemacht haben, Anfang der 80er Jahre, von der Synthesefaser auf neue Produkte, weil man gemerkt hat, die Synthesefaser laufen nicht gut und die neuen Produkte sind noch nicht da. Und ich habe ja dann das Unternehmen übernommen, eigentlich nur, weil es niemand anders übernommen hat.
Es gibt ja dort immer ein bisschen die es Kritik einer Person, ja, wo man immer sagt, sie haben ja gewusst, dass es nachher so gut läuft.
Ja, natürlich. Schau, jetzt, als ich es übernommen habe, habe ich gesagt, Vorwürfe habe ich einen Weg. Wenn es schlecht geht und verheilt, sagt man, da sieht man den grossen Kotzenkeib. Eine Firma übernehmen mit so vielen Schulden und nachher noch neben draussen führen. Oder die zweite ist, wenn es gut geht, kommt der Vorwurf, der Keib hat es genau
gewusst. Aber dann haben Sie gehabt, dass die Vorwürfe
und ich habe immer gehofft auf den zweiten Vorwurf und der ist dann auch gekommen, glücklicherweise.
Mhm. Aber Sie haben Funktion also, gehabt, dass Sie das, einen Käufer
haben. Es war einfach, wir haben einen Käufer gehabt, ja. Eine Firma General Electric.
Ja, der Jack Welch ist das, glaube ich.
Jawohl, ja, der ist ja gerade angefangen. Und die haben gesagt, wir übernehmen die Firma, wir entlönen sofort die Hälfte der Leute. Wir machen gerade die Synthesefaser zu. Und ich habe natürlich gemerkt, die reizt der Findige, die neue, wo
also
wir,
Patent nicht, und alles,
wo wir ja noch nicht drin waren, sind, oder? Und dann habe ich denen gesagt, Nachfolger, das kann man doch nicht jetzt eine Firma verkaufen, wo wir da oben die Hälfte sind. Also, wie über 2000 Leute sind da 1000 Leute, die man da auf der Familienväter auf die Straße stellt. Und dann haben die gesagt, los, wenn du jemanden findest, der es zum gleichen Preis übernimmt, der es behaltet, also nicht gerade abstellt, dann sind wir bereit. 3 Wochen haben wir noch Zeit da, oder? Haben wir eine Bedenkzeit. Und ich habe dann niemanden gefunden. Und dann hat eigentlich die Bank ist dann auf die Idee gekommen, kaufen Sie es. Und ich sagte, ja, dann müssen wir aber
Kredit geben. Das war der SBG
von Ihnen. SBG, der Dr. Holzach, ja. Der hat gesagt, Sie vertrauen mir. Aber also, mir hat keine Bank etwas geschenkt. 7% war dann der Zins, den ich so aufnehmen musste. Habe allerdings 2 Jahre lang den Zins. Und ich sagte, kann ich jetzt nicht zahlen, weil ich das läuft noch nicht in dem ersten Jahr. Und habe alles zurückgezahlt. Also da ist, an mir hat noch nie eine Bank Geld verloren. Und das war eben dann die grosse Zeit gewesen. Und jetzt, meine Eltern wird eine schöne Geschichte, nämlich zu sagen, warum ist das gelungen. Ich habe Anfang der 80er Jahre, China war da noch nicht offen gewesen, also 79 war es ungefähr gewesen, habe ich gedacht, wir können doch da nicht in Europa Fasern produzieren für Textilien, die in Asien gemacht werden. Und wir noch besonders hier am Oberrhein oben. Dann habe ich eingeladen in die Schweiz, auf Schloss Rezüns, die obersten Chefs der europäisch führenden Synthesefaserindustrie. Höchst. Das ist eine wunderbare Faser, Trevira. Das ist eine riesige Chemiefirma, so wie BASF und Bayer. Und dann Emmenbrück, Viskose Emmenbrücke, das war Emmenbrück und Wittnau im St. Galler Rheintal, auch eine gute Faser. Dann Rompoulant, Frankreich, wo er nachher eine Viskose dann übernommen hat. Und die Italiener, der RTL. Und dann, das hätte man hier noch dürfen, unter Konkurrenten reden. Was machen
wir? Ja, da können wir heute nicht mehr wegen dem Kartell.
Das wäre heute wahrscheinlich verboten. Und auch da in der EU war da schon froh gewesen, dass sie in die Schweiz und in den Schlossrätsel da besprechen. Wir haben aber nichts Schlimmes besprochen. Ich habe einfach gesagt, hört, was machen wir eigentlich in der Zukunft? Wir können doch nicht in Europa Fasern produzieren, jetzt die ganze Textilindustrie in Asien. Nehmt mich einfach wunder, wenn ihr das seht. Da höre ich heute noch, der von den höchsten deutschen Bäumigen, also wirklich ein Bäumiger Unternehmer, also ein Manager, der hat gesagt, ja, Blocher, das ist kein Problem. Wir mit unserer Trevira-Faser werden die ganze Welt abdecken mit Faseranlagen, wo auch immer die Hemden gemacht werden. Das ist unsere Stellung, wir sind einer der Stärksten und so weiter.
Also heute Deutschland, morgen die ganze Welt.
Ja, dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, dass ihr das könnt. Aber wir haben das Geld nicht für das. Aber ihr, ja, gut.
Bist du denn auch der Machtleiter
gewesen? Höchst, ja, ja. Ich bin natürlich klein geworden, oder? Und das eine sagt, und du sagst ja, das ist die Zukunft. Der, der den Viskos weiss, der hat gesagt, ja, wir haben eine besondere Phase, Viskose. Ja? Und das braucht es immer in Europa. Das wird nie eine große Rolle spielen an anderen Orten. Und ich habe gedacht, Kopf, mal, der hat dann auf dem Hochross. Also, wir haben auch eine wunderbare Phase, aber wird auch heute noch gekauft, aber in Zukunft haben wir doch keine Chance mehr. Und dann ist der Franzose gekommen, von der Rompoulon, der gesagt, non, c'est pas un problème. C'est la fibre de la France et puis les productions en France pour les chemises, etc. On a toujours. Wie heute auch in der Autoindustrie, haben sie auch so lange die Augen zu tun, oder sagen, wir sind la France. Aber ich habe gedacht, er sieht es auch falsch. Und der lustigste war der Italiener. Der hat gesagt, ja, wir denken in Italien nicht so weit voraus. Wir leben vom Tag in anderen, oder? Und ich bin hier heim. Ich habe meiner Frau gesagt, wir haben keine Chance. Weil die einen sehen es nicht. Die Italiener schauen nur für den 500. Tag und die anderen, Viskos und Rompoulant, ich glaube, die machen die Augen zu von der Realität und von der höchsten Frist die ganze Welt und kann es wahrscheinlich auch. Wir haben kein Geld und nichts. Und da habe ich den Entschluss gefasst und gesagt, wir gehen raus aus den Fasern. Und jetzt, wenn die ja Hemper produzieren im fernen Osten, brauchen die ja die Fasern auch. Also stellen wir dann die Anlagen an, mit unserem Wissen. Wir haben eine Firma gehabt, mit Ingenieuren und Chemikern, im Sinventa. Die verkauft jetzt diese schlüsselfertige Anlagen. Wir bilden die Leute aus in Ems. Und die müssen auch keine Angst haben vor uns, weil wir gehen dann raus. Und das hat das Geld gegeben, um die anderen Produkte voranzutreiben, oder?
Also am gleichen Abend haben Sie den Entschluss gefasst?
Ja, es ist in diesen Tagen. Ja. Aber in diesen Tagen.
Das war ein radikaler Entscheid.
Ganz ein verrückter Entscheid war das. Aber jetzt müssen Sie wissen, heute, 2013, wir sind die einzige Firma Ems, von all diesen Faserproduzenten, die überlebt hat.
Also höchst hat das?
Höchst gibt es nicht mehr. Das finden Sie nicht mehr auf der Landkarte. Das musste liquidiert werden. Ganz ein bäumiger Liquidator, der Dormann, der nach einem ABB gerettet hat und dann bei Sulzer war, der hat das gemacht, von dem habe ich ganz grossen Respekt. Das ist liquidiert und das war eine Firma, eine der ganz grossen chemischen Firmen in Deutschland. Die Schweiz, können Sie schauen, Viskoswiss, Emmenbrück oder die Viskose In Wittnau, da im St. Galler Rietal, das finden sie nicht mehr. Die sind stillgelegt, fertig, ist kaputt. Und in Frankreich und in Italien, da gibt es nicht mehr. Und jetzt, wenn mich einer fragt, wie Sie das letzte Mal gefragt, wo liegt denn die Erfolgschance von dieser Firma? Sie hat gefragt von heute, aber wenn jetzt einer fragt, wieso haben Sie das fertig gebracht? Weil ich kein Geld hatte. Das war meine Rettung. Wahrscheinlich, wenn ich Geld hätte, hätte mir den gleichen Seich gemacht wie die anderen. Ja. Die Augen zu, und, oder? Ja. Es ist nicht schwerer zu ertragen als eine Reihe guter Tage. Darum habe ich nur Angst vor den Firmen, wenn es gut geht. Ja. Ihm sage ich das auch, passet auf.
Haben Sie Ihrer Tochter gesagt?
Ja, natürlich. Und sie passt auch auf, oder? Ja.
Jetzt ist noch interessant, Sie haben vorhin gesagt, eben, der Jack Welch ist ein Mitbewerber gewesen.
Jawohl, ja.
Der ist jetzt Amerika die Überfigur von Industriellen. Haben Sie den selber dann mal noch?
Ja, den habe ich jedes Jahr getroffen an der Kunststoffmesse in Düsseldorf. Haben wir uns getroffen. Und der hat dann gesagt, ich bin der größte Latschi, dass ich das nicht gleich gemacht habe wie Sie. Er hat richtig überlegt. Er hat gesagt, die Synthesefaser da, das ist nichts. Da müssen wir, wie die Amerikaner sind, das müssen wir stilllegen und eliminieren. Und, aber die haben schon interessante Sachen, weil wir natürlich schon am Suchen waren nach Neuem, oder? Aber es ist alles noch nicht gekommen, es ist länger gegangen, darum haben wir schlechte Ergebnisse gehabt und nicht können Dividende auszahlen. Und die hat ihn gereizt. Aber nicht der Standort Thomas Thames, sondern das können wir natürlich mitnehmen, oder? Und er hat gesagt, wenn ich jetzt sehe, was ihm geworden ist, oder? Das hätten wir ja auch machen können. Habe ich gesagt, nein, das glaube ich nicht, dass ihr das hätte machen können. So eine grosse Firma wie General Motors hätte das nicht machen können. Da hättet ihr nicht gehabt, den Mut und das Risiko, da einzugehen. Und heute bin ich mit der ganzen Familie nach China. Also meine Töchter, die jetzt in China tätig sind, die sind schon als kleines Kind mitgekommen. Da ist China noch.
Hat sie Stallkuchen?
Ja, weit hinten dran gewesen. Da haben sie noch müssen die Autos noch einfliegen von Hongkong.
Ja,
ja. Da hatten sie kein Auto gehabt. In einer Stadt war ich, wo ich mit dem Zug bin. Da haben sie gesagt, da haben sie mich durch die Stadtregierung abgeholt. Sehe ich heute noch auf dem Perron, wie sie Freude haben. Jetzt kommt ein Schweizer investieren, muss sich das vorstellen. Das war für die Dritte. Und dann haben die mich mit dem Auto, also bei uns würde man sagen, mit dem Auto durch die Stadt durchführen. Für China eine kleine Stadt, 8 Millionen Einwohner. Da kommt einer mit einem Velo-Anhänger, dann ist man hinten reingesessen, oder? Man hat nichts anderes gehabt. Und das ist natürlich eine Befriedigung, das haben meine Kinder auch gesehen. Die, sind, die Jüngste ist noch nicht mal in die erste Klasse gegangen und die Älteste, die...
Das Jüngste ist... Dreil.
Ja. Jawohl, und die jetzt selber führt, das ist die Älteste gewesen. Und die haben auch den Businessplan gemacht für China. Das ist der beste Businessplan, den ich kam. Am ersten Tag habe ich gesagt, hört, jetzt, wir haben da natürlich Ingenieure und Chemiker mitgenommen. Das war ein ganzer Tross gewesen, oder? Ein paar Autos hintereinander und Übersetzer. Jetzt könnt ihr mal bei denen abklären, wie viele Einwohner hat China. Da haben sie den ganzen Tag Zeit, zu Abend, zu Nachtessen, sagt man jedem, wie viele. Da hat er gesagt, 1,34. Nein, das stimmt nicht. 1,28 hat er gesagt. Nein, einer hat gesagt 1,4 und so. Ich habe gesagt, gut, jetzt streiten wir nicht mehr weiter. Jetzt zählen wir die Zahlen zusammenzählen. Jetzt teilen wir durch 4. Das kann die Erstklässlerin noch nicht. Aber die Sechstklässlerin kann das schon. Dann hat er ausgerechnet, dann hat das also irgend 1,3 Milliarden ungefähr gegeben. Am zweiten Tag habe ich gesagt, der Chinese hat nur ein Paar Hosen und ein Paar Hemd, nur ein Hemd. Der hat jeden Abend, die Chinesen sind sauber, die hat die Hose und die Hemd gewaschen und vor das Fenster gehängt. Wenn wir zu Abend durch die Stadt durchgefahren sind, haben wir immer können sagen, welcher Chinese ist schon im Bett. Mhm. Dort, wo das Fenster, wo das Hemd und die Hose hängt. Und was will das Land, das aufgeht? Die waren ja wirtschaftlich arm gewesen, oder, mit dieser Staatswirtschaft. Die sind in die Marktwirtschaft gekommen. Was wollen die? Zu essen und anlegen. Das ist klar. Ein zweites Hemd und ein zweites Paar Hosen. Also habe ich gesagt, jetzt müsst ihr abklären. Und zwar haben die nur Baumwollkleider gehabt. Baumwolle. Baumwolle wächst auf dem Boden. Und das sieht man, wenn 1,3 Milliarden doppelt so viel Baumwolle brauchen, dann müssen die so viel Landpreis geben, wo sie nicht mehr haben für die Nahrung. Die brauchen Synthesephase, damit sie nicht so viel Baumwolle machen müssen. Und dann habe ich gesagt, jetzt müsst ihr fragen, wie viel Gramm braucht es für ein paar Hosen und ein Bleibli. Haben sie auch wieder verschiedene Zahlen gebracht, haben wir gesagt, können wir auch wieder Durchschnitt bringen. Dann haben wir gesagt, so, jetzt können wir noch ausrechnen, wenn jeder ein paar Hosen und ein Hemd braucht, wie viele grosse Fabriken zur Produktion von Nylon und Polyester braucht es denn in den nächsten Jahren? Eine Anlage, wie wieder gesagt, macht 100.000 Tonnen, das war die Grösse, oder? Und jetzt haben wir alles. Und dann sind wir da im Familienrat mit diesen Kindern und gesagt, gut, 120 Fabriken brauchen die. Dann habe ich gesagt, gut, und die bauen wir jetzt in den nächsten 20 Jahren. Und wir haben 117 Fabriken gebaut, so einen genauen Businessplan habe ich noch nie gehabt im Leben. Das ist eine schöne Geschichte, oder, um zu sagen, wie einfach das an sich ist. Und sie haben aber dann noch mehr gebaut, also 120 hat nicht gelangt. Oder. Sie haben natürlich auch mehr als nur ein Hemd und ein paar Hosen mit der Zeit wollen. Und ich hatte dann auch Konkurrenten, die es gleich gemacht haben. Also. Aber das hat mir über den Weg geholfen. Und jetzt meine Tochter, die hat natürlich eigene, die hat 5 eigene Betriebe in China, wo sie produziert. Und das geben wir nicht zu den Händen aus. Oder? Das ist hochqualitative Kunststoff, da ist sie weltweit führend. Oder?
Die ehemaligen Kinder der Besitzerfamilie, haben Sie noch Kontakt zu denen? Was sagen die heute?
Ja, hin und wieder. Also mit dem einen Sohn, mit dem zweiten, der das letzte Mal im Ausland hat sich gemolden und so. Und wo auch das blöde Geschwätz war, da, der Tagesanzeiger,
auch
wieder einer gemacht. Da sind immer da die üblen Nachrufe. Der hat also einen Brief geschrieben und gesagt, warum sie es verkauft haben und so weiter. Und wir verkauft haben. Also.
Das sind keine Bad Feelings umnehmen, oder?
Ja, das sind 5 Kinder und andere 18. Er hat natürlich auch derjenige, der gesagt hat, ja, wenn ich schaue, wie es dir geht, haben wir es dort billig verkauft. Das ist aber immer so. Wenn sie mir etwas verkaufen, das Auto, und der andere tut es lackieren und macht und verkauft es nachher zum doppelten Preis, dann sagt, ja, das hätte sie jetzt auch können. Und, ja, gut, also, sie haben einen guten Preis bekommen für das Mal. Und das ist so, aber man hat da etwas müssen machen. Also, wenn das nicht ein anderer übernommen hat und es nicht gemacht hat, wäre es nichts gewesen. Das
haben ist ja ein
Unternehmen, man kann das, oder?
Haben Sie alle Firmen mal besucht, die 120? Sind Sie jeder einmal
gesehen? In dieser, ja. Ah. Jawohl, ja. Ja.
Gibt's ja, ich bin natürlich. Gibt es auch Lieblingsfirmen in China, wo Sie am liebsten sind?
Ja, am liebsten gehe ich die erste.
Wo ist die?
Ja, die erste Firma ist auch eine interessante. Wir haben gute, wir haben Chinesen gut gekämpft von Taiwan her, weil Taiwan war natürlich früher noch offen gewesen. Und so, da in Taiwan waren alte Chinesen, die geflohen sind, Chiang Kai-shek, oder? Die sind mit einer Nähmaschine sind die geflohen. Sind heute die grössten Faserproduzenten der Welt, die wir ihnen auch die Anlagen gebaut haben. Und der Chinesen, wenn man mal das Vertrauen hat, hat man es mit dem Chinesen sehr gut. Wir dürfen nicht über den Tisch ziehen. Mit denen bin ich heute noch befreundet, die schreiben mir auch auf die Weihnacht und so, oder? Und in Asien gelten ja die alten Leute etwas. Ja? Also überall sind alte Leute an der Spitze der Firmen, Präsidenten und so. Das war immer ein Nachteil für mich. Die haben immer gesagt, dass der Junge, der da kommt. Aber das ist ja ganz ein Junge. Was, das sollte der Eigentümer sein, der Präsident, oder? Aber dort habe ich, und da hat mir einer von diesen Alten gesagt, wo China aufgegangen ist, ich will doch in mein Mutterland wieder investieren. Das ist doch mein Mutterland. Aber wir können nicht. Da ist China hat keine Investitionen zugelassen von den Taiwanesen. Weil sie beanspruchen ja heute noch
das Gebiet, ja.
Oder? Aber sie lassen heute Investoren von Taiwan zu. Also das ist nicht mehr, Menschen sind hoch akzeptiert. Und dann habe ich gesagt, das ist ja einfach, ich kann doch investieren. Ich investiere, sie sagen mir, was sie brauchen, ich investiere für sie. Und sobald China Taiwanesen zulässt, kaufen sie mir die Fabrik ab. Oder? Und da habe ich eine Fabrik gebaut, das war die erste in China. Wunderschön, mit Pagoden, mit Schwimmbad, in dem armen China, wo man das sieht. Da ist natürlich keine alle Gouverneure schauen und denken, wir wollen da so eine Fabrik, oder? Das war dann der Anfang gewesen, oder? Und diese Anlage habe ich heute noch eine grosse Freude, weil sie noch dort steht. Das ist ein bisschen sonderbar, eben, weil so eine Anlage da rum hat. Aber zum Zeigen, und die hat auch von Anfang an gute Qualität gehabt, das war natürlich auch der grosse Vorteil gewesen, oder?
Also ein spannender Einblick auf den Anfang der Ems in der 83 ja, bis 90 ja. Etwa, ja. Wir können das Thema sicher wieder mal vertiefen in dieser Sendung. Das war eine außergewöhnliche Tele-Blocher-Sendung. Ich habe mich gefreut, das Wetter ändert jetzt auch gleich. Ich glaube, jetzt kommt langsam das Gewitter, wenn man
ja,
das Gefühl hat.
Ja, sicher, kommt jetzt ein bisschen Gewitter. Das ist ja, Sommer ist ja gewitterig, muss ja so sein.
Muss so sein,
ja. Aber ein schöner Sommer.
Ja. Also wünsche ich Ihnen auch, und das war eine weitere Folge von Tele-Blocher. Nächste Woche ganz klar wieder auf dieser Station. Und bis dann.